Du hörst hier gerade in einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Zu diesem Republikgespräch heute Abend hier im Stellwerk. Wir haben die große Ehre, Bundesrat Albert Rösti bei uns zu begrüßen. Guten Abend, Herr Rösti.
Guten Abend miteinander.
Wir werden heute über das Stromgesetz sprechen, über die Klimapolitik. Wir werden zwischendurch eine Pause machen für Fragen aus dem Publikum. Sie werden von meinem Kollegen David Bauer vorgelesen. Bundesrat Albert Rösti, Sie betonen gerne, dass Sie ein Bergbauernsohn aus Kandersteg sind. Was Sie aber weniger oft betonen, ist, dass Sie auch Doktor der technischen Wissenschaften und Ingenieur Agronom der ETH Zürich sind. Weshalb betonen Sie das nicht so häufig?
Ich habe kürzlich gedacht, man unterschlägt mir das. Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass ich das nicht auch betone. Also beide Teile sind für mich wichtig. Es ist klar, dass die Herkunft dort, wo man geboren ist, das prägt einem schon fürs Leben. Und es ist auch so, dass mich an der ETH Zürich, hat hier Leute, die aus ganz anderen, wenn ich so ins Publikum schaue, unterschiedlichen politischen Richtungen wahrscheinlich kommen, die habe ich alle erlebt, aber irgendwo hat die Prägung von zu Hause, hat dann doch eben mein Leben etwas bestimmt. Und vielleicht ist es so, dass ich es mehr betone. Mir war es nicht bewusst. Die Wurzeln irgendwo mit beiden Füßen am Boden zu stehen und eine akademische Ausbildung hat mir schon auch sehr geholfen auf meinem Weg. Hilft mir auch heute im Team rund um, also unsere 7 Ämter, fast alles sind Ingenieure, Ingenieurinnen. Und da ist vielleicht für die Akzeptanz der Ingenieurtitel nützlicher als der Bergbauernsohn. Das ist schon so.
Sie haben als Politiker sehr stark auch die ländliche Schweiz vertreten und sich dafür eingesetzt, jetzt als Bundesrat. Müssten Sie sich eigentlich für beide einsetzen, für Stadt und Land? Wie machen Sie das?
Ja, es hat sicher mehr Themen gegeben im ländlichen Raum, die ich bearbeitet habe. Gerade UREC ist natürlich Umwelt, Raumplanung. Ist der ländliche Raum vielleicht etwas stärker betroffen? Man spricht eher von den Umweltzielen im ländlichen Raum. Aber für mich war immer zentral, dass der Motor der Wirtschaft, die Motoren, ist natürlich die Stadt. Also sind die städtischen Zentren Genf, Bern, Zürich, Basel in erster Linie. Und wenn man schaut, woher das Bruttoinlandprodukt kommt und dann auch die Steuern, ist es klar, die Motoren müssen laufen, damit es auch dem ländlichen Raum gut geht. Und ich habe immer versucht, auch die Brücke zu schlagen, war ja selbst eben auch 7 Jahre in Zürich. Von daher glaube ich, dass mir dies gelingt. Im Moment beschäftige ich mich um sehr viele Bahnprojekte. Bahnprojekte sind vor allem im Agglomerationsbereich wichtig. Praktisch alle Bahnhöfe müssen ausgebaut werden. Von Genf über Lausanne, Bern, Zürich ist etwas weiter, ist im Vorsprung, aber dann auch Basel und Luzern haben wir Riesenprojekte und dort geht es um das Funktionieren der Agglomeration und Ballungsräume.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur Wissenschaft beschreiben?
Mein Verhältnis ist sehr gut. Ich hatte das Privileg, an der ETH Zürich eine Doktorarbeit zu schreiben und diese Kenntnis, diese analytische Fähigkeit, die glaube ich, die nützt mir heute sehr viel, weil ich muss jeden Tag in kurzer Zeit viele Papiere aus den Ämtern analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, im Wissen, dass das dann nicht immer für alle die richtigen sind. Aber für das haben wir ja 7 Bundesräte, die dann mitentscheiden und am Schluss ein Parlament und ein Referendum.
Sie müssen ja diese wissenschaftlichen Grundlagen, die Sie haben, um Ihre Entscheidungen zu treffen, die müssen ja auch stimmen. Und wir zeigen heute in der Republik auf, dass es da Fragezeichen gibt. Da wurde ein Bericht zum Thema Biodiversität, sagen wir mal, umgeschrieben, namentlich im Bereich die Auswirkungen der Wasserkraft und der Landwirtschaft wurden auch weggelassen oder ins Gegenteil verkehrt. Warum tut Ihr Departement das?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ins Gegenteil verkehrt. Also ich habe das heute zur Kenntnis genommen, diese Aussage. Wir dürfen nicht einen Fakt ins Gegenteil verkehren. Aber es ist klar, unsere Ämter und unser Departement haben letztlich einen politischen Kopf vorne dran mit gewissen Grundsätzen.
Das bestreiten wir auch nicht.
Und dass man hier die Berichte natürlich überarbeitet und es mehrere Versionen gibt, das ist in einem Amt normal, von der Abteilung zum Amtsleitung und dann von der Amtsleitung auch zum Generalsekretär. Also mir waren diese Passagen jetzt nicht speziell bekannt. Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, sie hatten da irgendwie eine Beweisführung zu einer Umdreh, da wäre ich auch dagegen. Also dass man wissenschaftliche Fakten umdreht, das geht nicht. Das geht auch in der Politik nicht. Und wenn man hier auch mal etwas falsch macht, ja, dann müsste man das korrigieren. Ich habe das nicht festgestellt, aber klar ist, dass man natürlich aus den vielen Fakten, und es ging ja um die Biodiversität, und gerade die Biodiversität kann ganz von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, oder? Man hat mir größte Vorwürfe gemacht, dass wir den Wolf proaktiv regulieren. Aber wegen der Biodiversität, weil das ein Teil der Biodiversität ist, da bin ich einverstanden. Wenn es aber zu viele dieser Tiere hat, dann schaden die auch der Biodiversität, weil dann die Alpen nicht mehr bewirtschaftet und wir in der Flora einen Rückgang haben. Von daher gibt es durchaus unterschiedliche Zugänge. Und ein Amt ist letztlich nicht eine wissenschaftliche Stelle. Sie haben die korrekten Daten zu liefern. Aber am Schluss ist natürlich eine politische Färbung, die der Chef beiträgt. Das ist unumwunden so. Dafür sind wir in einer Partei, haben auch diesen Stempel.
Schon, aber ich meine, wenn in einem Vorbericht steht, die Landwirtschaft ist schädlich, was ja eigentlich wissenschaftlich bewiesen ist für die Biodiversität, und dann im publizierten steht, die Auswirkung in der Landwirtschaft ist positiv, also die Entwicklung in der Landwirtschaft ist positiv, das entspricht schon nicht ganz den Fakten.
Doch, das entspricht sehr wohl den Fakten, weil wir haben, oder man kann genau das sagen, man kann die Landwirtschaft weiterhin an den Pranger stellen und vergessen, dass die Entwicklung in der Landwirtschaft bis zu 19% Biodiversitätsflächen anstelle der vorgeschriebenen 12 stattgefunden hat, dass eine massive Qualitätssteigerung stattgefunden hat, ist eben schon ein wissenschaftlicher Fakt. Wenn Sie das sagen wollen, das ist eine Aussage zur Entwicklung. Eine Gesamtaussage zur Landwirtschaft sieht vielleicht anders aus. Die Frage ist einfach, was wäre die Alternative ohne unsere Landwirtschaft? Und da habe ich durchaus als Agronom eine andere Sicht der Dinge. Es ist etwas schade, ich habe Ihnen das beim Eingang mir erlaubt, das kurz zu sagen, dass Sie mir nicht die Möglichkeit gegeben haben, dazu Stellung zu diesem Artikel.
Das machen wir ja hier.
Ja gut, aber ich meine, es haben jetzt Tausende von Leuten das gelesen. Oder ich hätte beispielsweise gerne gesagt zu diesem Artikel, dass ich die Verantwortung übernehme. Weder mein Generalsekretär noch die anderen. Klar haben sie auch Verantwortung, aber am Schluss verantworte ich das. Meine Frau Schneeberger ist eine hervorragende Amtsvorsteherin, völlig parteiungebunden und versucht alles, die Fakten darzulegen. Oder? Und das Gleiche kann ich für den Generalsekretär sagen. Und am Schluss muss ich die politische Verantwortung und auch Haue übernehmen, habe ich kein Problem. Aber ich hätte Ihnen gerne gesagt, und sage das gerne hier, wenn Sie erlauben, dass ich mich eingesetzt habe für den Gegenvorschlag der Biodiversitätsinitiative. Massiv. Also ich weiß nicht, ob Parlament. Sie können gerne das Protokoll schauen
ich
im Ständerat.
Das. Ja, ja, ich habe
ja, das hätte aber doch zu einem ausgewogenen Berichterstattung hätte ich das gehört. Das Parlament hat es abgelehnt. Einen Gegenvorschlag zu, klar, jetzt stimmen wir ab, aber das Parlament hat damit gesagt, wir lehnen die Biodiversitätsinitiative ab und wir lehnen auch den Gegenvorschlag ab. Der Bundesrat hat gesagt, und da bin ich auch der Meinung, die Biodiversitätsinitiative geht zu weit, aber wir möchten einen Gegenvorschlag. Dieser Gegenvorschlag hätte pro Jahr etwa 60 Millionen mehr Investitionen in die Biodiversität bedeutet. Ich habe das vertreten, wir haben dann einen abgespeckten Vorschlag dem Parlament unterbreitet und auch das wurde abgelehnt. Und letztlich habe ich mich als Bundesrat am Schluss dann auch an diese Vorgaben des Parlaments zu halten.
Wie wollen Sie dann die Biodiversitätsinitiative, also diese Abstimmung im Herbst gewinnen, ohne dass Sie diesen Gegenvorschlag haben, wenn schon der Bundesrat bereits gesagt hat und Sie auch, dass es doch Maßnahmen braucht?
Ja gut, für uns heißt das einfach, dass wir uns nach den bestehenden Maßnahmen und Mitteln strecken müssen, aber dort doch einiges unternehmen. Also eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir anpacken, ist das Insektensterben, weil das wirklich zum Problem führen kann. Aber wir werden auch den Leuten versuchen aufzuzeigen, wie viele Biodiversitätsflächen wir heute haben, wie viele Biotope von nationaler Bedeutung wir haben, wie viele Flachmoore, Hochmoore wir haben und natürlich schützen und dass das auch in Zukunft von Bedeutung ist. haben auch ausgerechnet, dass wir eigentlich mit der heutigen Leistung der Schweiz die Vereinbarung von Montreal mehr oder weniger erfüllen können. Wir haben einfach noch diverse Gebiete, die nicht kartiert sind, auf den Alpen, die nicht mehr bestoßen werden, nicht bewirtschaftet werden. Aber das heisst nicht, kein Handlungsbedarf. Die Biodiversitätsinitiative sieht einfach in gewissen Gebieten einen absoluten Schutz vor. Und dieser Schutz ist so absolut, dass es uns dann hindern würde, beispielsweise Anlagen im Energiebereich zu bauen, die wir natürlich auch brauchen, um Strom zu produzieren, oder in der Landwirtschaft irgendeinen Anbau von einer Scheune. Dort geht sie zu weit.
Wir sind gerade wieder da.
Hoi, ich bin Vivienne, ich bin Audioproduzentin bei der Republik und ich störe dich da kurz. Mir gefällt, dass ich in der Republik-App immer Texte zum Lesen und auch zum Hören finde, wo ich Neues dazulernen kann. Das, weil es einfach gut recherchierte Geschichten sind. Wir sind ein werbefreies Magazin und wir finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mit dem Abo kannst auch du unseren unabhängigen Journalismus mitfinanzieren. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo. Und das war es auch mit der Störung.
Kommen wir zu der aktuellen Abstimmung über das Stromgesetz in gut einem Monat. Da haben verschiedene kleine Organisationen das Referendum ergriffen. Sie wissen das sehr wahrscheinlich, die Franz-Weber-Stiftung zum Beispiel und auch Ihre Partei. Die SVP unterstützt dieses Referendum. Ihr Hauptargument ist, dass es zu einer unnötigen Verschandelung der Landschaft kommt. Was sagen Sie dazu?
Ja gut, ich habe ein gewisses Verständnis von dieser Angst der Weber-Stiftung. Ich bin etwas erstaunt, dass meine Kollegen in der SVP jetzt diese Angst auch teilen, aber das ist ein anderes Kapitel. Ich darf auch sagen, dass die Berner und St. Galler und Thurgauer und Tessiner ja gesagt haben. Also ich bin nicht ganz alleine da. Nein, das zum Spaß. Aber nein, ehrlich, ich habe natürlich Verständnis, wenn jemandem eine Solaranlage, eine alpine Solaranlage oder ein Windpark das als Landschaft störend empfindet. Ich möchte jetzt auch nicht im ganzen Tourismusgebiet Berner Oberland plötzlich lauter Windperke. Aber wir haben einfach in der Schweiz eine begrenzte Fläche und müssen immer wieder, und das ist Alltag in meinem Departement, müssen immer wieder eine Güterabwägung zwischen Nutzen und Schutz machen. Oder wir haben eigentlich im Naturbereich zwei Hauptprobleme. Einerseits die Biodiversitätsknappheit, die wir vorhin besprochen haben, und wir haben auch den Volksbeschluss, auf Netto Null zu gehen, um den Klimaschutz zu fördern bis 2050. Letztlich können wir nur aus den Fossilen aussteigen, wenn wir genügend Strom haben. Und das kann die Biodiversität beeinträchtigen. Also gibt es eine Abwägung. Und da kann man es eben der Weber-Stiftung nicht recht machen, weil die möchten am liebsten gar nichts. Auf der anderen Seite haben wir die Klimaschutzseite, also für uns alle, CO2-Ausstieg, der beschlossen wurde, grossmehrheitlich von der Bevölkerung. Und dort müssen wir handeln. Also das heisst, wir brauchen mehr Strom. Und ich glaube, im Stromgesetz, und nicht jetzt, es wurde ja auch nicht von mir begonnen, von meiner Vorgängerin war der Start dieser Vorlage, also letztlich mit dem Zusammenarbeit mit dem ganzen Parlament, meine ich, ist es gelungen, zwischen Schutzen und Nutzen wirklich einen guten Kompromiss zu finden. Wir haben im Wasserbereich an einem runden Tisch aus 33 möglichen Ausbauprojekten für Wasserkraft gesagt, wir nehmen die 16 Projekte, die Hälfte, die einen möglichst hohen Nutzen für die Stromproduktion bei gleichzeitigem geringen Einfluss auf die Natur nehmen. Das ist die Güterabwägung und die stehen jetzt im Gesetz. Oder wir haben gesagt, für Wind und alpine Solaranlagen, wir brauchen mehr Winterstrom, deshalb Wind und alpine Solaranlagen, die gehen nur in geeigneten Flächen. Und geeignete Flächen sind keine Biotope, ist nicht Fruchtfolgefläche, ist nicht Wald, der nicht erschlossen ist. Und so hat man eigentlich zwischen Schutzen und Nutzen einen Kompromiss gefunden. Aber letztlich, um unsere Winterproduktion zu sichern, brauchen wir einige dieser Anlagen, ohne dass das ganze Land, möchte ich auch nicht, überbaut wird.
Ein weiteres Argument der Gegner ist, die Mitsprache werde behindert. Es gibt ja diesen ominösen Artikel, nachdem Sie als Bundesrat oder der Gesamtbundesrat auch kleinere Anlagen als von nationaler Bedeutung deklarieren darf und dadurch auch die Bewilligungsverfahren straffen. Was sagen Sie Ihnen?
Ja, das ist zugegeben ein etwas unglücklicher Artikel. Das wurde auf Antrag im Ständerat eingebracht. Dieser Artikel bedeutet oder heisst, wenn man ihn genau liest, dass bei auch kleinen Werken eine nationale Bedeutung beigemessen werden kann, wenn sie einen großen Beitrag an das nationale Interesse leisten. Und eigentlich ist das eigentlich ein Widerspruch einfach in sich. Also, oder wir haben nationale Werke in dieses Gesetz gelegt und ich weiß schon, der betroffene Antragsteller wollte, dass im Fall auch kleine ein nationales Interesse bekommen, aber nur, wenn es einen nationalen Beitrag leistet. Ein kleines Werk kann nie einen grossen Beitrag leisten. Entweder ist es klein oder gross. Wenn es gross ist, ist es in diesen 16 Werken. Wenn es klein ist, leistet es keinen grossen Beitrag. Von daher ist es ein bisschen toter Buchstabe. Aber im Nachhinein, es war einfach dann eine Mehrheit, dass dieser Artikel drinsteht. Aber Sie können es wirklich nachlesen. Es ist nicht ein Schönreden. Es steht so drin und ich wüsste nicht, wie der Bundesrat, was für ein Projekt dann diese Bedeutung haben könnte. Ja.
Also das wird nie so umgesetzt, sagen Sie?
Nein, dieser Artikel wird nicht umgesetzt.
Das ist, nehmen Sie entgegen.
Ja doch, er wird umgesetzt. Natürlich, entschuldigen Sie. Alles wird umgesetzt, was in einem Gesetz ist. Vor allem, wenn es von der Bevölkerung abgestimmt wird. Aber es wird keine Projekte geben, die diesen Artikel erfüllen. Sie können nicht gleichzeitig klein und gross sein.
Das Hauptargument Ihrer Partei, der SVP, ist, dass es zu teuer kommt, eben wegen auch dem Netzausbau, dass das die Stromkonsumenten viel mehr Geld kostet. Wie sehen Sie das? Stimmt das?
Also was stimmt, ist, dass wir einen riesen Nachholbedarf haben, um den Netzausbau zu bewältigen. 2/3 des Netzes müssen so oder so erneuert werden. Und dann kommen zusätzliche Kosten, um die dezentrale Stromproduktion, eben in Windanlagen, in alpinen Anlagen, bei Häusern zu garantieren. Diesen Netzausbau, den braucht es, aber den braucht es so oder so. Also auch wenn am 9. Juni Nein gesagt wird, brauchen wir ja eine Stromversorgung und diese Netze müssen auch so erneuert werden. Um das kommen wir leider nicht herum. Also es wird kosten und der Stromkonsument, die Konsumentin wird auch mitbezahlen über den Strompreis, das können wir nicht verhindern. Im Gegenteil ist es sogar so, dass das Gesetz hat Vorschriften, dass die Stromschwankungen geglättet werden, dass wir nicht plötzlich wie im 22 vor so einer riesen Stromsteigerung stehen, indem den Produzenten, also den Elektrizitätswerken, vorgeschrieben wird, dass sie den Strom zu unterschiedlichen Pakete zu unterschiedlichen Zeitpunkten einkaufen müssen. Man sagt dem sogenannt strukturiert beschaffen. Also eigentlich an der Börse geben sie auch nicht das Geld in einen Titel an einem Tag. Und leider wurde vor der grossen Stromosse wurde praktisch aller Strom bereits verkauft in der Schweiz zu einem relativ noch damals tiefen Tarif. Und dann mussten sie den Strom zu einem viel höheren Tarif zurückkaufen. Das sollte das Gesetz verhindern. Also es ist sogar eher dämpfend.
Gleich zu Beginn des Gesetzes steht, die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien, ausgenommen aus Wasserkraft, hat im Jahr 2035 mindestens 35.000 Gigawattstunden zu betragen. Das entspricht einer Verfünffachung der Produktion in nur 11 Jahren. Ist das überhaupt realistisch?
Ja, hier bin ich wirklich etwas demütig. Das wird sich zeigen. Was für mich im Moment wichtig ist bei einem Ja zu diesem Gesetz, ist nicht unbedingt diese Zielsetzung 35, sondern die Zielsetzung ist auch im Gesetz, dass wir nicht 35 Terawattstunden, sondern 6 Terawattstunden, das sind 10% der heutigen Stromproduktion, im Wind für die Winterversorgung produzieren, damit wir aus einer möglichen Mangellage rauskommen. Und das Ziel dann im Gesamten, glaube ich, ist mit Solar relativ viel erreichbar. Wir stellen fest, dass heute die Solarproduktion enorm zunimmt. Praktisch alle, die neu bauen, bauen Solar auf ihr Dach oder an die Fassaden. Das ist ein enormer Anstieg und wenn man das nimmt, ist es denkbar. Aber ob dann auch noch Windanlagen oder Solaranlagen in der Fläche über diese nötige Winterproduktion möglich sind, da wird sich zeigen, wie akzeptiert es ist in den Gemeinden und auch in der Bevölkerung. Wir haben in diesem Gesetz an den Verfahren nichts geändert. Also im Gegensatz zu gewissen, also Parolen der Gegner, können die Gemeinden oder Kantone, ist unterschiedlich geregelt, weiterhin abstimmen, ob sie das wollen. Und nicht der Bundesrat wird bestimmen können, hier und da gibt es jetzt Windanlagen. Und deshalb ist es etwas für mich eine Frage der Akzeptanz. Und ich glaube, da müssen wir schon ehrlich sein mit uns. Anlagen, Solar ist kein Problem, das wird akzeptiert, nur hilft das uns im Winter relativ wenig. Aber Anlagen, Windanlagen stoßen auf sehr grossen Widerstand. Und auch diese alpinen Solaranlagen haben wir jetzt festgestellt, dass etwa von allen eingereichten Projekten werden etwa 60% akzeptiert. Also ob das erreicht wird, aber das sage ich ja immer, vielleicht müssen wir dann auch noch über andere Technologien für diese grossen Schritte reden. Aber nehmen wir es doch eines ums andere im Moment, rauskommen aus einer Mangellage und mit dem Gesetz ist mindestens die Grundlage geschaffen, dann auch noch mehr zu erwirken.
Am günstigsten wäre es eigentlich, Strom gar nicht zu brauchen. Und laut Untersuchungen oder sagen wir Schätzungen des Bundesamts für Energie könnte man den Stromverbrauch um die Hälfte senken ohne Komforteinbuße. Sollte man nicht viel stärker auch darauf setzen?
Also das Gesetz setzt natürlich auch auf Einsparungen, indem das auch deutliche Einsparungen im Stromverbrauch erwartet werden. Die Geräte werden massiv effizienter, jede Generation braucht weniger Strom. Wir haben auch im Gesetz bei den Unternehmungen, also bei den Elektrizitätsunternehmen, nicht so beliebter Artikel, der sagt, ihr müsst für 2% eurer Stromverkaufs, eurer Strommenge, müsst ihr gleichzeitig Einsparungen verkaufen, also in einem sogenannten Effizienzmarkt. Das heißt, das Elektrizitätswerk wird eigentlich gezwungen vom Gesetz gegenüber den Kundinnen und Kunden, auch Angebote zu machen, seien das Beratungsleistungen und eben zu sagen, dort in diesem Bereich könntet ihr noch Strom sparen oder eine andere Nutzung ihrer Geräte könnte Strom sparen. Das müssen sie machen und das sollte uns auch entsprechende Fortschritte geben. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Budgets der Leute sind ja auch beschränkt, der Familien. Also wenn man eng ist im Budget, lässt man halt Geräte auch laufen, solange sie nicht abgeschrieben sind. Also das braucht halt seine Zeit. Aber es muss passieren. Also wir werden massiv Strom sparen müssen. Das Ziel im Stromgesetz ist, dass wir 75% mehr Strom produzieren. Das reicht aber nicht, um alle Fossilen zu ersetzen. Also das heisst, wir werden auch weniger brauchen müssen.
Sie können sich eigentlich auch ziemlich zurücklehnen. Ich meine, Sie zeigen auch Einsatz für diese Abstimmung, um diese zu gewinnen. Wenn Sie sie aber verlieren, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber doch durchaus möglich, dann erhalten diejenigen Kräfte, die das Revival der Atomkraft wünschen, wieder Auftrieb. Dazu haben Sie auch gehört vor Ihrer Tätigkeit als Bundesrat. Also dann kommt diese Debatte wieder. Würden Sie das begrüßen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde überhaupt nicht begrüßen, dass das Gesetz abgelehnt wird, deshalb. Weil letztlich die nächsten 10, 15 Jahre werden wir kein Kilowatt mehr aus Kernkraft, vielleicht Importe, aber nicht selbst produzieren. Weil das einfach nicht reicht. Noch wenn die Bevölkerung anders abstimmen würde, das reicht einfach nicht. Deshalb sage ich immer, im Moment mehr Strom zu wollen geht nur und wir haben mehr Elektroautos und mehr Wärmepumpen. Die Alternative sind nur Importe. Trotzdem werden wir die Debatte über Kerntechnologie sehr intensiv führen, weil es wurde eine Blackout-Initiative eingereicht, die ein Revival will der Kerntechnologie. Und der Bundesrat wird sich mit dem nach der Abstimmung sehr schnell auseinandersetzen müssen. Innerhalb von einem Jahr muss man eine Botschaft ans Parlament bringen und dort wird sich zeigen, wie sich dann der Bundesrat dazu stellt. Ja, um Ihnen auch auf die Nachfrage zu antworten. Ich begrüße eigentlich diese Debatte, weil wenn es nicht gelingt, die nötige Geschwindigkeit bei den neuen Erneuerbaren, dann müssen wir bereit sein für andere Technologien, weil irgendeine Energie brauchen wir. Und der Forschungsfortschritt in der Kerntechnologie ist natürlich auch enorm. Und wir gehen davon aus, dass etwa in 10 Jahren wir dort von ganz anderen Reaktoren sprechen als heute.
Vielen Dank. Damit kommen wir nach diesem ersten Teil zu einer ersten Runde von Fragen aus dem Publikum. Mein Kollege David Bauer wird diese Fragen vorlesen. Bitte, David.
Genau, mein Name ist David Bauer vom Klimalabor der Republik. wir haben das heute so gemacht, dass wir, Sie haben das gesehen, die Fragen von Ihnen sammeln. Einerseits, damit wir das so ein bisschen vorsortieren können und andererseits, dass auch Leute eine Chance bekommen, Fragen zu stellen, die nicht selber das Mikrofon in die Hand nehmen wollen. Wir sind jetzt schon bei über 30 Fragen, also ich bitte auch um Entschuldigung, dass wir nicht zu jeder Frage kommen werden. Sie haben das schon kurz angesprochen, die Herausforderung beim Ausbau der Erneuerbaren. Da gibt es eine ganz konkrete Frage zu Photovoltaik, nämlich wo sehen Sie die drei größten Herausforderungen da, die Ziele beim Ausbau der Photovoltaik zu erreichen?
Ja gut, die wichtigsten Herausforderungen haben wir natürlich gelöst jetzt im Gesetz, nämlich eine Vereinheitlichung des Einspeisepreises. Das ist heute die Herausforderung, dass die völlig unterschiedlich sind und zum Teil sehr tief sind, dass wir das vereinheitlichen. Dann ist natürlich die größte Herausforderung der Photovoltaik ist schon, dass das Speicherproblem nicht abschließend gelöst ist. Dritter Aspekt, das sind die Netze. Wenn wir überall viele kleine Photovoltaikanlagen haben, braucht es einfach eine enorme Verstärkung der Netze. Und das ist sicher die größte Herausforderung der Netzausbau. Abschließend.
Dann hatten wir es auch schon kurz von Importen. Eine weitere Möglichkeit, um Strom zu beschaffen. Hier ist die Frage, wie sieht es aus mit einer verbesserten Anbindung der Schweiz ans internationale Stromnetz, zum Beispiel um Wind- und Photovoltaikenergie aus Deutschland in Schweizer Stauseen zu speichern?
Also da ist ja der Bundesrat mitten in den Verhandlungen zu einem Gesamtpaket, um die Beziehung mit der Europäischen Union zu vereinfachen. Dazu gehört auch ein Stromabkommen. Das vereinfacht natürlich den Stromhandel, wenn uns das gelingt. Also das heißt, dass wir auch völlig autonomen Zugang haben auf Regulierplattformen. Das sind Handelsplattformen in der EU, wo auch reguliert wird, wie die Stromflüsse laufen. Und dort hat heute mangels Abkommen die Swissgrid zum Teil mangelhaften Zugang. Und das würde sich dann mit einem Abkommen erleichtern und damit natürlich auch Stromimporte ermöglichen. Sie sind heute möglich. Aber die EU könnte uns natürlich hier einen Strick drehen, wenn sie uns nicht mehr den Zugang zulässt. Dort sind wir am Verhandeln. Aber noch etwas trotzdem. Deshalb ist dieses Gesetz so wichtig. Als wir im 17 abgestimmt haben über Kernausstieg und die neuen Erneuerbaren, wurde gesagt, Strom kann man immer importieren. Damals war das auch, glaube ich, richtig so. Strom war in Europa in Überfluss vorhanden. Und das hat sich seit den internationalen Krisen leider verändert. Das ist auch ein Paradigmenwechsel. Wir haben im letzten Jahr dreimal Deutschland aufgeholt, Baden-Württemberg mit Strom ausgeholfen. Also es braucht einen Ausgleich. Und wir können heute auch mit einem Abkommen nicht einfach davon ausgehen, dass man Strom immer importieren kann.
Dann nochmals eine Frage zur Photovoltaik. Was ist Ihre Meinung zu Agri-Photovoltaik, also die Möglichkeit, Anlagen außerhalb von Gebäuden zu bauen, nicht auf Gebäuden? Ist das eine Chance für die Landwirtschaft allenfalls, für die ländliche Bevölkerung? Wie groß schätzen Sie dieses Potenzial ein?
Es ist im Gesetz so, dass man Agri-Photovoltaikanlagen nur bauen darf, wenn es einen Zusatznutzen hat für die landwirtschaftliche Produktion. Das ist beispielsweise in einer Hochstamm- oder einer Niederstamm-Obstanlage zur Beschattung wäre das der Fall. Das nützt den Früchten und hilft auch produzieren. Da sehe ich durchaus ein relativ erhebliches Potenzial. Genau.
Vielen Dank, David. Ich komme zu Ihrer Partei und Ihr Verhältnis zu Ihrer Partei. Sie haben eben bedauert, dass Ihre Partei nicht hinter dem Stromgesetz steht, die Nein-Parole beschlossen hat. Haben Sie nicht mit Frau Martullo-Blocher darüber gesprochen vorher?
Ja, natürlich, immer.
Sie hört nicht auf Sie oder
Nein.
Nicht mehr auf Sie? Weshalb nicht?
Ab und zu schon, aber hier jetzt halt nicht. Also natürlich bedauere ich das, ich habe aber auch trotzdem Verständnis. Am Schluss entscheidet eine Partei auch politisch. Und die Partei möchte ich hier schon verteidigen, nicht weil ich müsste nicht, aber um das auch zu erklären. Ich meine, die Partei war damals, hören Sie nicht gerne, aber unter meiner Leitung gegen den Ausstieg aus der Kerntechnologie. Weil wir damals schon Angst hatten, wir könnten einmal in eine Strommangellage geraten. Und jetzt empfindet es natürlich meine Partei etwas als Fortsetzung dieser Politik, die sie damals abgelehnt haben. Was man natürlich schon so sehen kann. Also der Rösti unterstützt plötzlich den Bau von Windrädern, ist schon etwas Neues. Man ist halt in einer anderen Situation und in einer anderen Verantwortung. Aber dass die Partei hier aus politischen Überlegungen zeigen will, auch ihrer Basis, ja nein, es reicht dann vielleicht nicht und deshalb sind wir jetzt dagegen oder mindestens die Hälfte der Partei, kann ich nachvollziehen. Aber ich darf es auch bedauern, weil zwei Drittel hatten zugestimmt und ja. Aber
meine,
das ist
Politik.
Es kam
ja zu einer Kehrtwende im Parlament, hat ihre Partei noch,
genau.
war sie noch dafür und dann plötzlich nicht mehr. Was ist da geschehen?
Ja gut, das ist die Dynamik einer Delegiertenversammlung. Alle, die Parteipolitik machen, wissen, wie das laufen kann.
Das ist auf Antrag der Parteileitung.
Und
das ist Dynamik.
Wenn die Parteileitung etwas beantragt, ist normalerweise an einer Delegiertenversammlung ein sehr klares Ergebnis. Und hier waren immerhin 40% auch immer noch dafür.
Wie gehen Sie damit um als ehemaliger Parteipräsident, wenn Sie kritisiert werden von Ihrer Partei?
Es hält sich in Grenzen bis jetzt, aber damit, man darf nicht Bundesrat werden, wenn einem das zu stark schmerzt, weil das gehört natürlich dazu. Ich meine, ich wurde gewählt als von der SVP-Basis als Nationalrat und bin auch als SVPler in den Bundesrat gewählt worden. Also meine Aufgabe ist schon, diese Meinung im Bundesrat einzubringen. Aber am Schluss gilt, das Kollegialitätsprinzip ist mir sehr wichtig, dann die Meinung des Gesamtbundesrates zu vertreten. Das versteht meine Partei. Und dass dann auch Kritik kommt, inhaltlich, nicht unbedingt gegenüber der Person, das ist systembedingt. Das hat Frau Bohm-Schneider erlebt, als sie gegen die 13. AHV-Rente sprechen musste, obwohl ihre Partei klar dafür war. Das habe ich dann erlebt, schon beim Klimaschutzgesetz. Und erlebe es jetzt, wobei, ja, jetzt hier ist die Partei wirklich gespannt.
Damit kommen wir zur Klimapolitik. Ich habe dazu ein Zitat.
Gute Idee.
Es ist ungeheuerlich, dass ein Bundesrat entscheidet, dass es in 30 Jahren keine fossilen Energieträger mehr geben soll in diesem Land. Da wird dieses Land verarmen. Wer hat das gesagt, Herr Rösti?
Puh. Ja, das könnten einige gewesen sein. Also ich jedenfalls nicht.
Doch, es waren Sie.
Ja.
Es waren Sie. Das haben Sie 2019 kurz vor den Wahlen gesagt, an einer Wahlveranstaltung
der
SVP.
Okay, jetzt haben Sie mich aber auf dem linken Fuß erwischt.
Also man weiß, wo Sie vorher standen und wir wissen, in welcher Rolle Sie heute sind. Verstehen Sie es, wenn jemand, dem der Schutz des Klimas oder der Kampf gegen die Klimaerwärmung am Herzen liegt, Ihnen nicht so stark vertraut, dass Sie hier gewillt sind, dezidiert vorzugehen?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich habe mittlerweile einen klaren Auftrag. Ich meine, die Bevölkerung hat inzwischen entschieden mit 60%, was der Bundesrat damals gesagt hat und ich kritisiert habe. Ich konnte mir damals wirklich nicht vorstellen, dass man nach dem Ausstieg aus der Kerntechnologie, nach dem Entscheid, auch noch aus den Fossilen aussteigt und dann diesen Strom allen ersetzt. Und dass man hier Zweifel hat an mir, das kann ich nachvollziehen. Ich kann aber das Gegenteil beweisen, dass ich auf diesen Pfad gehe. Und dazu gehört unter anderem, natürlich, um damit meine Haltung wieder etwas in Konsistenz zu bringen heute Abend, dazu gilt unter anderem, dass wir eben offen sein werden müssen zu anderen Technologien. Und ich habe eben als Nationalrat schon immer gesagt, wird man bereit sein, so viele Windanlagen und so viele Solaranlagen zu bauen, wie es bräuchte, um das alles zu ersetzen. Und wir stellen heute, wir haben es vorher, wollen wir nicht auf dasselbe zurückkommen, aber wir haben sehr große Opposition in diesem Bereich. Und deshalb werden wir über andere Technologien sprechen. Und das war damals im 19, kurz nach dem Kernausstieg, nicht opportun, noch darüber zu sprechen. Das war entschieden. Und ich glaube, da müssen wir
also es ist immer noch entschieden.
Ja, es ist immer noch entschieden. Ja, aber immerhin darf man heute wieder über neue Technologien sprechen. Es ist übrigens auch Wasserstoff, auch Tiefengeothermie sind neue Technologien, nicht nur Kerntechnologie. Was ich unverändert nicht möchte, und da unterscheide ich mich natürlich zum Teil vielleicht von anderen Ideen, ich bin der Meinung, wir haben heute einen angemessenen Wohlstand erreicht für unsere Bevölkerung. Ohne dass aber alle Leute im Überfluss leben. Also wenn man so die durchschnittliche Familie anschaut, muss die auch schauen. Und ich möchte eigentlich dieser Fortschritt, den wir von unseren Eltern und Großeltern erhalten haben, den sollten wir nicht preisgeben müssen. Deshalb erwarte ich, dass wir ein System haben, wo wir genügend Strom produzieren, um aus den Fossilen auszusteigen. was ich, wenn Sie genau zitieren, ich bin ein bisschen in der Rechtfertigung. Ne?
Ich kann Ihnen das Zitat schon schauen.
Sie können auch Berichte schauen, wo ich gesagt habe, doch, aus den Fossilen muss man auch steigen. Schon damals, weil sie endlich sind.
Ja, Sie hatten es einfach nicht so eilig.
Ich habe einfach gesagt, und das sage ich auch noch heute, der beste Klimaschutz ist, je schneller wir mehr Strom produzieren, desto schneller können wir aussteigen. Ich war einfach dagegen und das sehe ich eigentlich unverändert, dass wir die Leute belasten mit Abgaben auf Heizöl beispielsweise oder auf einen höheren Benzinpreis, ohne dass wir überhaupt mehr Strom haben. Oder, und dort habe ich ja auch als Bundesrat, das war deshalb die Folge, dass ich gesagt habe, Energiepolitik und deshalb auch den Einsatz zu diesem Stromgesetz kommt vor Klimapolitik. Nicht, weil das eine wichtiger ist, aber weil das eine das andere bedingt.
Sie haben das Urteil im Klimaseniorinnenfall des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als nicht mit der direkten Demokratie vereinbar betitelt. Weshalb?
Gut, also irgendwann werden Sie ja dann noch eine Haltung des Gesamtbundesrats erhalten dazu. Wir haben jetzt einen Auftrag, auch hier die Auswirkungen zu prüfen. Aber in diesem Urteil stellen sich mir schon viele Fragen. Unter anderem wurde kritisiert, dass wir die betroffene Bevölkerung zu wenig einbezogen hätten. Kein System auf dieser Welt zieht die Bevölkerung mehr ein in die politischen Entscheide als die Schweiz. Also wir haben zu jedem Gesetz eine Vernehmlassung gemacht, wo sich alle Interessengruppen vernehmen lassen konnten. Und dann haben wir abgestimmt. Für mich gibt sich hier schon ein Konflikt, wenn ein CO2-Gesetz damals abgelehnt wurde. Und wir haben es dann korrigiert und haben keine Abgaben mehr, sondern Anreizsysteme. Und das wurde dann angenommen. Und darauf basierend haben wir ein CO2-Gesetz formuliert. Das ist jetzt im Parlament verabschiedet. Wird auf 1.1.25 in Kraft treten. Und dieses Gesetz, das eigentlich auf einem demokratischen Entscheid basiert, wurde nicht einbezogen in diesem Urteil. Also dann wird es schon schwierig für mich. Oder? Aber ich glaube, wir müssen das jetzt analysieren. Wenn ich noch persönlich sein darf, jetzt nicht als Bundesrat, sondern vielleicht als Albert Rösti hier unter uns, sage ich jetzt mal, dann habe ich Mühe, wenn der Europäische Menschenrechtshof plötzlich in einen politischen Bereich eingreift, der sich auf gleiche Ebene setzt wie Schutz vor Folter, Schutz vor Sklaverei, Schutz vor Ermordungen. Oder? Das sind ja die eigentlichen Kern der Menschenrechte. Dass wir nicht abstimmen dürfen, demokratisch, ob wir die Folter einführen wollen, das ist, glaube ich, leuchtet jeder Mann, jeder Frau ein. Das ist irgendwo, haben wir da eine gewisse Wertegrundheit. Deshalb sind wir auch in diesem EGMR als Mitglied. Ich habe mich auch klar geäußert, dass ich gegen einen Austritt bin. Mhm. Genau wegen diesem Kern. Aber wenn ihr jetzt plötzlich in den Klimabereich, der betrifft all unsere gesamte Lebensweise. Da geht es um die Landwirtschaftspolitik am Schluss, da geht es um Ernährungspolitik, um Verkehrspolitik. Es betrifft alle Bereiche. Und wenn wir jetzt hier nicht mehr politisch agieren können, sondern ein Gericht sagt, was richtig und falsch ist, dann darf ich mir, ohne sie heute zu beantworten, das darf ich noch nicht, aber darf ich mir mindestens ein paar Fragen stellen.
Schon, aber das Urteil kritisierte ja vor allem, dass die Massnahmen in der Schweiz, wie auch anderswo, nicht ausreichen, um die von der Schweiz beschlossenen Ziele und von der internationalen Gemeinschaft abgestimmten Ziele zu erreichen. Bestreiten Sie denn das?
Ich glaube daran, dass wir mit diesem verabschiedeten Gesetz jetzt einen rechten Schritt weiterkommen.
Einen Schritt vielleicht, aber die Wissenschaftler, alle Untersuchungen sagen, dass es nicht reicht, um die Ziele zu erreichen.
Ja gut, aber am Schluss müssen wir die Bevölkerung mitnehmen. Immerhin sind wir doch in einem freiheitlichen Staat und das gilt es doch zu akzeptieren.
Ein zentraler Punkt des Urteils.
Aber ich komme noch, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ich bin eigentlich überzeugt, wenn wir es schaffen, genügend Strom zu produzieren in diesem Land, dass wir dann auch den Ausstieg schaffen. Heute praktisch alle, die neu bauen, machen eine Wärmepumpe. Aber dann müssen wir den Leuten sagen können, wir können dann diesen Strom auch liefern. Und wenn uns das gelingt, bin ich zuversichtlich, dass das durchaus den Weg ist. Aber wir können nicht beides. Wir können nicht sagen, wir machen uns Einschränkungen überall, wo wir können, in der Stromproduktion und gleichzeitig keine fossilen mehr.
Noch eine letzte Frage zum Urteil und dann kommen wir zu den Fragen. Ein zentraler Punkt des Urteils war, dass die Staaten ihre Politik auf ein Treibhausgasbudget ausrichten sollen. Quasi dieses Budget soll berücksichtigen, wie viel das Land in der Vergangenheit schon emittiert hat. Überlegen Sie im Departement, das anzuschauen oder nicht?
Ja, also wir schauen jetzt genau an, dass BAFU hat, das Bundesamt für Umwelt hat den Auftrag, uns eine Analyse zu machen, was sind die Auswirkungen, was ist zu tun, wo besteht Handlungsbedarf, gestützt auf dieses Urteil. Also ich meine, wir sind Mitglied des EGMR, er hat uns verurteilt und wir müssen jetzt analysieren, was ist zu tun. Das nehmen wir noch ernst. Meine Aussagen, was ich darüber denke, sind da in diesem Sinn nicht so relevant. Ich bin beauftragt, dem Bundesrat das auch vor den Sommerferien zu unterbreiten, wo liegt der Handlungsbedarf.
Wir haben zahlreiche Fragen wurden angekündigt zum Thema Klimapolitik, Klimaschutz. Ich übergebe an David Bauer.
Wir haben eine Frage der Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, Rosmarie Wiedler-Welti. Und sie fragt ganz konkret eben nach diesem CO2-Budget, wann wird dieses erstellt sein?
Ja gut, wir wissen, wie viel CO2 wir ausstoßen. Wir wissen, dass wir auf null reduzieren müssen. Wir haben die Zielsetzung auf zu halbieren bis 2030. Und dann hat die Bevölkerung im verabschiedeten Klima- und Innovationsschutzgesetz den Abbaupfad auch bestimmt bis 2050.
Die aktuellen Emissionsszenarien, die gehen ja davon aus, dass bis Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von etwa 2,7 Grad realistisch ist, passieren wird. Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Abkommen zu ehrgeizigeren Zielsetzungen verpflichtet, völkerrechtlich. Und da sind wir aktuell nicht auf Kurs. Und die Frage lautet, welche konkreten Maßnahmen sind jetzt gerade auch seitens Ihres Departements für die kommenden Jahre geplant, um da diesen Kurs hinzubekommen?
Also wichtig scheint mir hier schon der Einfluss der Schweiz auf die internationale Absenkung auf dem Pfad, weil alleine können wir ja mit einem Promille Ausstoß das Klima nicht beeinflussen. Also wir können zwar auf Null gehen, wenn die Staaten der Welt nicht mitmachen, werden wir hier wir können es aber beeinflussen mit dem Innovationsfonds. Ich finde das ein sehr gutes Instrument, das geschaffen wurde. Im Rahmen des Klima- und Innovationsgesetzes haben wir einen Fonds, weil wir in den nächsten Jahren Innovationen immerhin pro Jahr 200 Millionen Franken unterstützen können. Und ich sage, den wichtigsten Beitrag an den Klimaschutz kann die Schweiz mit Innovationen, die sie selbst anwenden, zur Reduktion, inklusive Export ins Ausland. Ich war vor kurzem, vielleicht konnten Sie es lesen, in einer Fabrik, die Steinwolle herstellt. Das ist ein Schmelzofen, wo die Steine geschmolzen werden, um Isoliermaterial herzustellen. Und der hat jetzt einen elektrifizierten Schmelzofen installiert. Das ist beispielsweise eine solche Innovation, der basiert nicht mehr auf Kohle, sondern auf Strom. Und wenn andere von dieser Technologie ihren Nutzen ziehen, dann haben wir natürlich eine Vervielfachung des Effekts. Hier kann die Schweiz wirklich sehr viel beitragen. Mit ihrem Know-how, mit den technischen Hochschulen und ist gut aufgestellt mit diesem Innovationsfonds.
Wie planen Sie die Finanzierung von Schäden, die durch eben den Klimawandel und die Folgen davon entstehen? Speziell, wenn wir eben dieses 1,5-Grad-Ziel verfehlen, können wir uns diese Kosten überhaupt leisten?
Wir haben soeben im Parlament ein risikobasiertes Wasserbaugesetz verabschiedet, das mit gleichen Mitteln, indem man auch raumplanerische Maßnahmen einbezieht, deutlich mehr Schäden bewältigen kann, also der Schutz von Schäden. Wir haben auch im neuen CO2-Gesetz, dass ein Teil aus den Emissionsabgaben in den Bereich der Schadensbewältigung kommt. Und so konnten wir schon Mittel zur Verfügung stellen, wie das Klima- und Innovationsgesetz ja auch vorschreibt, dass wir eben nicht nur Klimaschutzmaßnahmen treffen, sondern auch zur Bewältigung der Schäden. Also da ist ein ganzes Bündel von Massnahmen und da ist man eigentlich an der Arbeit.
Ein Sektor, wo die Schweiz sehr stark ist und auch weit über die eigenen Landesgrenzen Einfluss hat, ist der Finanzsektor. Welchen Beitrag kann und soll der leisten zum Erreichen von Klimazielen?
Hier haben wir von Seiten des BAFU sogenannte Klimatests eingeführt, die die Banken auch machen und in Selbstdeklaration den Kundinnen sagen können, wie klimafreundlich arbeiten sie. Wobei, dass ich da auch etwas den Warnfinger aufheben will, oder? Wir müssen dann schon aufpassen, dass wir nicht plötzlich den Banken sagen, eine Person, die noch eine Ölheizung hat, die darf keine Hypothek mehr erhalten, oder? Das würde dann etwas weit gehen. Deshalb ist auch da immer eine Abwägung, was ist möglich und was ist sinnvoll.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage hierzu, nicht Klimapolitik, sondern sehr persönlich an Sie gerichtet. Wovor haben Sie Angst, wenn Sie an Ihre Zukunft, an die Zukunft unserer Enkelkinder denken?
Um Ihnen eine ehrliche Antwort zu geben, ich habe von den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen heute die größte Angst, dass sich das ausweitet. Ich meine, wir haben Ukraine, einen absolut ungelösten Konflikt. Wir haben Palästina, die ganze Region völlig instabil. Wenn dieser Krieg sich ausweitet oder angenommen Russland gewinnt, in der Ukraine werden wir massiv mehr Flüchtlingszuströme haben, Asylzuströme haben. Und entschuldigen Sie, wenn ich das sage, das macht mir im Moment mehr Angst als das Klima.
Die Frage, die ich gerne zum Schluss noch stellen würde, ich bin 20 Jahre alt, also nicht ich, das wäre nett, der junge Mann, ich bin 20 Jahre alt, studiere hier an der Uni Bern und mache mir große Sorgen um die Zukunft. Krieg in Europa, soziale Spannungen, Klimawandel und unzählige weitere Herausforderungen liegen vor meiner Generation. Was sagen Sie jungen Menschen wie mir, um uns Mut zu machen für die Zukunft?
Ja gut, Sie haben das als 20-Jähriger, der an der Uni Bern studieren können, haben Sie ein ungemeines Glück, das ich auch hatte, nämlich in einer friedlichen Welt mit einem intakten Staatswesen, das uns alles bietet, geboren zu werden. Nun ist es an Ihnen, Ihren Beitrag zu leisten, auf der Ebene, auf der Sie können, für eine bessere Welt. Und ich meine, unseren Großeltern und unseren Eltern, die hatten zum Teil noch das darf man einfach nicht vergessen, hatten zum Teil noch existenzielle Ängste, wie sie heute auch noch vorkommen, aber nie mehr im gleichen Ausmaß. Und da sage ich einfach immer, wer kann schon etwas dafür, wo er geboren ist, aber man darf das als Glück bezeichnen, aber man hat dann den Auftrag, etwas auf seinem Leben zu tun. Und das ist der junge Mann, wenn er hier im Publikum sitzt, mit einem guten Studium und dann einen Beitrag leisten zu einer besseren Welt. Das kann im Kleinen sein, wenn man im Garten statt immer zu mähen ein paar Frühlingsblumen, dann hat man schon etwas gegen das Insektensterben gemacht. Nur, nein, es tönt jetzt etwas banal, ich will es nicht banalisieren. Man kann sehr viel tun, persönlich, wie man durchs Leben geht. Die einen machen Politik, die anderen sind im Privatleben. Und ich glaube, man darf dieses Glück ruhig auch genießen, das man hat. Und weil es geht einem nicht besser, wenn man denkt, diese Welt, die fällt jetzt dann zusammen. Auch wenn es mir auch Angst macht, diese Kriege.
Vielen Dank, Albert Rösti. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesen Republikanlass zu kommen, trotz kritischer Berichterstattung über Ihr politisches Wirken. Das schätzen wir sehr. Danke auch allen im Publikum, die gekommen sind. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten und das noch nicht haben, gerne lösen Sie doch ein Abo bei der Republik. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.